ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Ich wurde geghostet tatsächlich, was mich sehr aus der Bahn geworfen hat, weil es war ein sehr schönes Date. Wir haben uns geküsst, es war mega schön und dann habe ich nie wieder was von dem gehört.
Ein Mensch antwortet plötzlich nicht, meldet sich nicht mehr, reagiert nicht auf Nachfragen oder Kontaktversuche, ist unerklärlicherweise von einem Tag auf den anderen aus unserem Leben verschwunden.
Und ich war einfach nur so, was soll das? Warum ghosten Leute?
Ohne ein Wort des Abschieds, ohne eine Begründung. Dabei gibt es sie noch. Man sieht sie auf Instagram Stories posten, hört von Freunden, dass sie sich mit anderen getroffen haben. Ihr Beziehungsstatus ändert sich von Single auf verliebt. Manchmal sind es auch jahrelange Freunde, denen man vertraut und die plötzlich nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, ohne weitere Erklärung. Oder Familienangehörige, spurlos aus dem eigenen Leben verschwunden, wie ein Geist. Pia Karbitsch hat viel Erfahrung mit Online-Dating. Eine feste Beziehung ist das, was sie damals sucht. Sie schreibt sich ein, zwei Wochen mit einem Mann, telefoniert mit ihm.
Und ja, dann haben wir uns in der Bar getroffen und ich habe die 36 Fragen zum Verlieben mitgebracht, weil ich so dachte, warum nicht? Ich probiere das mal aus. Mal schauen, wie er reagiert. Ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht so der Smalltalk-Mensch. Das gibt mir nicht so viel. Ich gehe schnell auf tiefere Themen.
Pia Karbitsch hat Psychologie studiert, ist Buchautorin und Psychologie-Podcasterin. Die 36 Fragen zum Verlieben sind für sie so eine Art Handwerkszeug. Sie wurden von dem amerikanischen Wissenschaftler Arthur Aaron entwickelt. Das Experiment. Können sich zwei bis dato völlig fremde Personen in Rekordzeit miteinander verbunden fühlen? Ja, wenn sie bestimmte vorgegebene Fragen ehrlich beantworten und sich so von einer verletzlichen Seite zeigen.
Wir haben unter anderem darüber gesprochen, dass mein Stiefvater verstorben war. Und die Frage war, mit wem würdest du gerne nochmal, wenn du alle Personen der Welt zum Essen einladen könntest, mit wem würdest du nochmal essen? Und da ist mir mein Stiefpapa in den Sinn gekommen. Er hat mir auch von seinen Eltern erzählt. Und wir haben über Träume gesprochen, über Wünsche, über Ängste gesprochen. Und genau, dann haben wir uns geküsst und das war voll schön. Und dann hat er mich noch zur Straßenbahn gebracht. Ja. Und dann habe ich den nie wieder gehört, nie wieder gesehen.
Pia Karbitsch kann erstmal nicht glauben, dass er einfach nicht mehr antwortet.
Ich hatte ihm geschrieben, direkt noch in der Tram, hey, vielen Dank für den schönen Abend. Ich würde mich total freuen, wenn wir das wiederholen. Und dann hat er am nächsten Tag nicht geantwortet, am übernächsten Tag. Ich war schon so, Mensch, hallo, was soll das? Ich glaube, ich hatte ihm dann nochmal geschrieben, so, hey, alles gut bei dir. Man wertet sich natürlich selbst ab. Weil man sucht die Ursache halt häufig bei einem selbst. Ich war einfach so enttäuscht und verletzt und dann habe ich schon gedacht, okay, was hast du da eigentlich erzählt? War es vielleicht irgendwie komisch, dass du mit diesen Fragen um die Ecke gekommen bist? War der Kuss zu früh? Und dann geht halt dieses Gedankenkarussell los. Man kann damit nicht so ganz abschließen. Damals war es schon so, dass ich so die nächsten ein, zwei Wochen immer zum Handy gesprungen bin, wenn das vibriert hat, weil ich dachte, jetzt hat er sich doch gemeldet. Es gibt irgendeine Erklärung, weil es kann ja nicht sein, dass er sich nicht mehr gemeldet hat. Das war ja so schön. Aber ich habe tatsächlich nie wieder was von ihm gehört. Vielleicht war ihm das zu tiefgründig, vielleicht hat er sich geöffnet und hat danach gedacht, oh Gott, Hilfe, das ist mir gerade viel zu schnell gegangen. Vielleicht hatte er auch Bindungsangst, aber in dieser Ungewissheit zu bleiben, Hoffnung ist da halt schon so ein kleines Arschloch, sagen wir es mal so.
Ghosting ist einfacher geworden. Vielen Menschen, denen wir online schreiben, begegnen wir einfach nicht beim Bäcker oder im Supermarkt, müssen ihnen auf der Arbeit nicht in die Augen schauen. Und auch unsere engen Freunde kennen sie nicht. Wir wischen in der Dating-App Profile weg, blockieren Kontakte, ignorieren Chatverläufe, bekommen längst wieder die nächste Nachricht, haben Hunderte von Freunden, Tausende von Followern.
Online-Dating hat definitiv unser Dating und unser Liebesleben verändert. Es ist alles ein bisschen schnelllebiger, weil man einfach weiß, okay, hey, man hat da eine große Auswahl an potenziellen Partnern und Partnerinnen.
Pia Karbitsch hat sich auch als Psychologin mit dem Daten via App beschäftigt und dabei ein relativ neues Phänomen beobachtet. Dating-Burnout.
Das ist halt dieses Müde-Sein, dieses Frustriert-Sein, das Überfordert-Sein vielleicht auch vom Online-Dating. viele gehen halt ohne Plan in diesen Online-Dating-Dschungel und versuchen sich da irgendwie durchzunavigieren. Und das Gehirn ist einfach komplett überfordert. Innerhalb von 0,1 Sekunden machen wir uns ein Blitzurteil über eine andere Person, ob wir die Person vertrauenswürdig finden, ob wir sie sympathisch finden und ob wir sie attraktiv finden, ob man das Ganze jetzt dann nach rechts oder nach links wischt, ob man Interesse hat oder nicht. Viele denken ja auch, dass es da draußen das Perfect Match gibt, dass man nur so lange wie möglich oder so lange wie nötig irgendwie swipen muss, bis man so diese perfekte Person findet. Aber die gibt's halt nicht.
Andere, die man bereits kontaktiert hat, zu ghosten, kann eine Folge dieser Illusion sein. Auf der Suche nach dem perfekten Match schreiben manche nicht nur einige wenige Menschen an, sondern viele. So viele, dass sie den Überblick verlieren. Oder auch die nötige Aufmerksamkeit für eine einzelne Person, um diese wirklich kennen und möglicherweise lieben zu lernen. Es ist auch die Angst, Mr. oder Mrs. Perfect zu verpassen, wenn man sich zu lange mit einer Person exklusiv schreibt. Der Effekt Unverbindlichkeit statt Bindung. Doch manchmal hat es gar nichts mit dem Überangebot einer Dating-App zu tun. Manchmal sind es ausgerechnet die wichtigsten Personen im Leben eines Menschen, die keinen Kontakt mehr wollen.
Ich hatte mein ganzes Treppenhaus hier voll mit Familienbildern, auch von meinen Kindern. Und irgendwann habe ich gewusst, ich kann es nicht mehr sehen, weil das nicht mehr so ist. So sind sie nicht mehr. Sie wollen mich nicht mehr.
Daniela Liebsch ist Mutter von zwei Töchtern und Oma. Seit gut 5 Jahren haben ihre Kinder keinen Kontakt mehr zu ihr.
Ich habe eine Kiste genommen, habe die Bilder rein und habe die Kiste verschlossen. Ein einziges Bild von meinem Enkel habe ich in meinem Hausarbeitsraum stehen. Das ist das Einzige, was ich mir anschaue, wo er und ich drauf sind. Da springt so viel Verbundenheit raus. Und da war er noch klein. Alles andere habe ich verbannt. Ich kann es nicht mehr anschauen.
Wenn Familienangehörige ohne Erklärung den Kontakt abbrechen, dann ist das anders als ein Date, das sich nicht mehr meldet. Das kann man, wenn es gut geht, irgendwann abhaken. Aber die Beziehung zu den eigenen Kindern?
Das ist eine Lebensaufgabe. So ein Ende von einer Beziehung Kind-Eltern. Wenn mir das einer gesagt hätte, dass mir das mal passiert, hätte ich gesagt, niemals im Leben. Es gibt es nicht, hätte ich gesagt. Ich weiß jetzt, dass es das gibt. Und mein Standardsatz ist, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Der Zustand ist wie Trauer. Ich kann das gut vergleichen, wie mein Mann verstorben war. Es ist im Prinzip der gleiche Zustand, nur dass sich das so verändert, dass man damit umgehen kann. Mit dieser Trauer kann ich nicht umgehen. Ich komme aus dieser Trauerschleife nicht raus.
Denn die Kinder leben. Sie wollen Daniela Liebsch nur nicht mehr sehen und nicht mehr mit ihr sprechen. Und die Mutter versteht nicht, wieso. Auslöser waren der Tod ihres Mannes. Und kurz darauf stirbt auch noch Danielas Vater. Beide Familienangehörigen waren für die Kinder sehr wichtige Personen, aber auch für Daniela Liebsch selbst. Eigentlich betrauern Mutter und Töchter den gleichen großen Verlust. Aber die emotionale Extremsituation schafft keinen Zusammenhalt. Im Gegenteil. Die Töchter machen Daniela Liebsch Vorwürfe. Sie hätte sich zu Lebzeiten gestritten mit dem Vater. Sie sei keine gute Mutter gewesen und vieles mehr. Doch was genau ist los? Was konkret ist passiert? Was kann sie tun? Daniela Liebsch bekommt seit 5 Jahren keine Antworten auf ihre Fragen. Die Töchter sind für sie nicht mehr erreichbar. Sie ist komplett abgeschnitten von ihrem Leben.
Das ist also mit auch das Schlimmste gewesen, dass man abgelehnt wird. Es hat die Wertigkeit gezeigt, die man als Mutter plötzlich hatte. Als Mensch, du fühlst dich, als bist du nichts mehr wert. Und in der Anfangszeit, ich bin geschwankt. Also wenn mich jetzt einer nicht kennt und der hätte mich gesehen, wie schwankend ich laufe, der hätte gedacht, ich stehe unter Alkohol. Ich hatte meine Mitte nicht mehr, ich war völlig außer mir. Der Fall nach unten ist so tief, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und vor allen Dingen die Gedanken kreisen täglich und es ist heute noch so. Ich wache so auf, ich schlafe so ein. Du wirst täglich getriggert durch irgendwelche Dinge, die man sieht, was einen an die Kinder erinnert. Oder wenn ich jetzt kleine Jungs sehe, denke ich mir, du hast einen Engel, darfst ihn nicht mehr sehen. Du nimmst als allererstes die komplette Schuld auf dich. Du fühlst dich so schuldig, dass du nicht mehr richtig gehen kannst.
Das Gegenüber, mit dem die Mutter die belastenden Fragen klären und besprechen will, gibt es für sie nicht mehr.
Wenn ich vor der Betonwand stehe und weiß, dahinter wäre eine Möglichkeit oder dahinter sind die Personen, mit denen ich dringendst sprechen möchte und nicht kann, nicht darf. Es wird mir einfach verwehrt.
Daniela Liebsch ist gefangen. In einer emotionalen Endlosschleife.
Ich sehe das heute noch so, es sind meine Mädchen und es werden sie immer bleiben. Und für mich das größte Geschenk, was ich je in meinem Leben hatte. Und ich weiß nicht, wie oft ich meinen Kindern gesagt habe, kann ich mich gut entsinnen, ihr seid das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Könnte ich jetzt weinen. Und es ist auch so.
Dazu kommen Migräneattacken, körperliche Schmerzen, Gewichtsverlust, psychosomatische Beschwerden, stellt ihre Hausärztin fest. Daniela Liebsch kann die Gefühle und Schmerzen nicht mehr alleine bewältigen und beginnt eine Psychotherapie.
Da arbeite ich dran, dass ich mir das auch selber verzeihen kann. Es ist auch ein ganzes Stück weit besser geworden. Aber ganz kann man das nie verdrängen.
Die Psychologie hat Ansätze dafür, wie Menschen besser mit Verlust und Trauer umgehen können. Mit Wut und Ohnmacht, wie sie Schuldgefühle oder Resignation hinter sich lassen und ihr Leben wieder angehen können. Doch speziell zu Ghosting gibt es bislang sehr wenig Forschung. Das hat auch Anja Wehrmann festgestellt. Sie ist psychologische Beraterin und hat in Berlin eine Ghosting-Ambulanz aufgebaut, nachdem sie selbst von einem Mann geghostet wurde, in den sie sich verliebt hatte.
Ich glaube, wenn Menschen klarer wissen, dass Ghosting eben nicht einfach nur eine normale Trennung ist, sondern nochmal was Eigenständiges, würden sie vielleicht auch achtsamer damit umgehen. Das Problem kenne ich auch aus meinen Beratungen, dass die Klientinnen und Klienten teilweise hören, aber du hast doch schon andere Trennungen gehabt, warum nimmt denn dich die jetzt so mit? Weil eben der Freundeskreis das auch noch nicht weiß, dass es eben was anderes ist, eine Trennung, die sehe ich halt meistens kommen oder man hat auch schon 10 Gespräche oder 100 mit seinem Partner, seiner Partnerin geführt, warum das irgendwie nicht funktioniert und was wir jetzt ändern müssen und so weiter und so fort. Bei dem Ghosting ist es ja wirklich das absolut Abrupte, plus noch, dass der andere nicht mehr zu erreichen ist. Also man kann es auch nicht mehr klären.
Und das genau ist für die Psyche extrem schwierig.
Es ist ja ein bisschen wie ein Schock, wenn plötzlich eine Person von heute auf morgen verschwindet, dass man dann durch diesen plötzlichen Abbruch so ein ganz starkes Sehnsuchtsgefühl hat. Den Eindruck, man braucht den anderen jetzt unbedingt und man braucht nochmal diese Bestätigung oder die Klarheit, was da eigentlich passiert ist.
Das Gehirn sucht Antworten, Hinweise, will verstehen und kommt nie an. Einfach weiterleben, die Gedanken und Fragen loslassen, funktioniert oft nicht.
Ungefähr die Hälfte, die zu mir kommt, da liegt die Ghosting-Erfahrung schon länger zurück, also teilweise auch mehrere Jahre. Und ist aber noch nicht verarbeitet. Da ist auch ein sehr großer Leidensdruck aufgebaut über die Jahre, weil man einfach diesen Ausweg nicht findet. Dieses Wissen darum, dass zum Beispiel Menschen dazu neigen, dass eine Gestalt geschlossen sein muss. Also eine unvollständige Gestalt hinterlässt halt immer so ein Gefühl von, man kann es nicht abschließen. Und dann habe ich halt geschaut, okay, was sind Möglichkeiten eben, diese Gestalt abzuschließen oder diese Frage zu beenden.
Anja Wehrmann hat eine Übung gefunden, die ihre Klientinnen und Klienten wieder in die Gegenwart holen kann. Die Übung mit dem Buch.
Da geht es im Grunde darum, dass ich mir vorstelle, ich lese ein Buch und das ist ein total schön geschriebenes Buch und ich lese das so gerne und dann bin ich schon bei der Hälfte des Buchs und blätter um und zack, Seite leer. Und dann sitze ich so völlig verdattert vor diesem Buch und denke so, hä? Was ist denn jetzt los? Warum geht es denn hier nicht weiter? Ich will doch wissen, wie die Geschichte weitergeht, aber die ist einfach zack, radikal mittendrin zu Ende. Und dann kann ich mir halt überlegen, möchte ich jetzt hier noch die nächsten 2 Jahre vor diesem Buch sitzen mit der Frage, was ist denn hier eigentlich passiert und wie geht's weiter oder wann geht's weiter? Oder ich kann das Buch erstmal zuklappen und ins Regal stellen und dann erstmal mich wieder umschauen in meinem Leben. Ja, ich habe diese unvollendete Geschichte, aber wie kann mein Leben jetzt trotzdem weitergehen?
Jahre später können sich die Betroffenen möglicherweise erneut mit dem imaginären Buch beschäftigen.
Wenn man sich weiterentwickelt hat, andere Dinge erfahren hat, vielleicht fällt einem noch was ein zu diesem Buch, zu der Geschichte. Man kann sie auch wieder rausnehmen aus dem Regal und nochmal seine Ergänzungen formulieren.
Manchen Klientinnen und Klienten hilft die Übung allerdings nur für kurze Zeit.
Aber dann fängt der Verstand wieder an zu kreisen. Und da habe ich dann die Übung mit dem Spürhund rausentwickelt, dass unser Verstand im Grunde wie ein Spürhund ist. Wir geben unserem Spürhund, unserem Verstand eine Aufgabe. Zum Beispiel, such die Antwort auf die Frage, was da jetzt passiert ist. Und dann rennt halt unser Spürhund los und sucht halt diese Antwort. Und so ein Spürhund, der kann wirklich jahrelang laufen und suchen und der ist super ausdauernd. Dann gibt es aber Spürhunde, die sind einfach sehr energiegeladen und die möchten halt einfach eine Aufgabe nach der nächsten haben. Und dann überlegen wir zusammen, mit was könnten wir den Spürhund denn beschäftigen.
Zum Beispiel damit. Such den nächsten Weg da raus. Oder was war es, das mich an dem vermissten Menschen so fasziniert hat? Könnte ich das irgendwie auch anderweitig in mein Leben holen? Ansätze, die Ohnmacht hinter sich zu lassen. Doch die nagende Frage nach dem Warum lässt sich oft schwer abstellen. Und vor allem das Gefühl einer großen Verunsicherung. Kann ich mir selbst noch trauen?
Ist meine Menschenkenntnis wirklich so gut? Gleichzeitig aber auch eine Unsicherheit, kann ich einer neuen Person wieder trauen? Also es kann teilweise schon zu einem Rückzug führen, dass man zum Beispiel weniger neue Kontakte knüpft, weil man eben denkt, naja, das hält jetzt eh nicht lange oder die Person verschwindet wieder.
Mehr über das Warum zu wissen, über die andere Seite, würde Betroffenen helfen, mit ihrer Situation besser fertig zu werden. Eine niederländische Studie aus dem Jahr 2020 hat zumindest einige Antworten darauf gefunden, weshalb Menschen andere ghosten.
Es sind teilweise Menschen, die den Konflikt scheuen, die denken, nee, das kann ich jetzt nicht bewältigen oder ich habe gerade nicht die Kapazitäten dafür oder manche sind auch von ihrem gesamten Leben aus irgendeinem Grund überfordert. Dadurch kommt es zu diesem Bruch. Und es gibt aber tatsächlich auch den Fall, dass man denkt, ich will jetzt die andere Person halt nicht verletzen, ohne halt zu wissen, dass das tatsächlich leider eine sehr viel verletzendere Wirkung haben kann, weil wenn wir keine Antwort auf die Frage nach dem Warum haben, das kann einen viel länger beschäftigen, als wenn ich ganz klar weiß, okay, die Person hat halt das und das gestört. Das ist zwar doof oder tut mir auch weh, aber ich kann es halt wenigstens verarbeiten und hinter mir lassen. Ich denke, es kann auch was mit einem vermeidenden Bindungsstil zu tun haben, wenn jemand ghostet.
Doch das muss nicht immer der Fall sein. In der niederländischen Studie haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch angegeben, dass sie jemanden geghostet haben, weil sie das Verhalten des anderen enttäuschend, diskriminierend oder schlimm fanden. Oder sogar keinen Draht zu der anderen Person hatten und sie einfach gar nicht sympathisch fanden. Die Kommunikationswissenschaftlerin Michaela Foray hat 2023 an der Universität Wien zu den Motiven von Ghostern geforscht. Dabei geht sie schon dann von Ghosting aus, wenn sich Freunde einfach länger nicht mehr melden, auch wenn sie gar nicht bewusst den Kontakt abbrechen wollen. Für ihre Studie hat sie junge Leute zwischen 16 und 21 befragt. Und zwar jeweils zweimal im Abstand von 4 Monaten. Sie sollten zum einen angeben, ob und wen sie schon mal geghostet haben. Zum anderen ging es auch um folgende Fragen.
Communication Overload, das ist das Gefühl, dass man auf Social Media von einer Nachrichtenflut geradezu überwältigt wird, also einem zu viel ist, was man an Nachrichten bekommt. Dann das Selbstwertgefühl der Personen und depressive Tendenzen. Und es war dann so, dass Personen, die in der ersten Befragung angegeben haben, dass sie auf Social Media von einer Nachrichtenflut eben überwältigt wurden, also Communication Overload, dass sie eher dann im zweiten Zeitpunkt angegeben haben, dass sie romantische PartnerInnen geghostet haben.
Michaela Foray nimmt an.
Das hat sich auch in vergangener Forschung schon gezeigt. Die Kommunikation mit romantischen PartnerInnen ist oft etwas fordernder als die Interaktion mit FreundInnen. Also kann es sein, dass Ghosting dann sich so anfühlt, als wäre der einfachste Weg aus dem Ganzen raus?
Flirten und eine Person neu kennenzulernen ist also anstrengender für Menschen als die Kommunikation in bereits gefestigten Freundschaften. Freunde warten schon mal auch geduldig auf eine Antwort. Und man fühlt sich in der Regel von Freunden akzeptiert. Bei einem Flirt haben Menschen oft das Gefühl, sich erst beweisen zu müssen. Auch wird da in der Regel erwartet, dass man häufiger und in kürzeren Abständen hin und her schreibt. All das wird tendenziell als stressig bewertet. Wird es zu viel, scheint Ghosting für manche der einfachste Ausweg zu sein. Vor allem, wenn man keine gemeinsamen Bekannten hat. Michaela Foray erfragt in ihrer Studie auch, welchen Effekt dieses Verhalten auf die Ghoster selbst hat.
Bei den Folgen war es tatsächlich so, dass Leute, die romantische PartnerInnen geghostet haben, da keinen Effekt auf ihr Wohlbefinden hatten. Also sowohl das Selbstwertgefühl als auch die depressiven Tendenzen sind weder gestiegen noch gesunken. Aber bei Freundschaften war es so, dass die Leute, die zu Beginn der Erhebung meinten, dass sie schon innerhalb von Freundschaften geghostet haben, dann höhere depressive Tendenzen haben.
Ghosting geht also auch an Menschen, die ihre Freunde ghosten, nicht immer spurlos vorüber. In der Befragung von Michaela Foray waren es immerhin knapp über 70% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die schon einmal einen Freund geghostet haben. Und weit über die Hälfte ihren Partner, ihre Partnerin. Wer von Ghosting betroffen ist, wie Daniela Liebsch, die seit 5 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihren Töchtern und ihrem Enkel hat, dem bleibt vorerst nur, sich mit der Situation, so wie sie ist, zu arrangieren. Und vielleicht einen ganz kleinen Funken Hoffnung zu bewahren. Daniela hat nicht nur eine Therapie geholfen, sondern auch eine Selbsthilfegruppe und regelmäßige Auszeiten im Kloster.
Da habe ich Gemeinschaft, da habe ich Menschen, die mit mir reden, die mich nicht als schlechten Menschen sehen. Und das habe ich auch erst wieder lernen müssen, dass andere mich ganz anders wahrnehmen wie meine Töchter.
Pia Karbitsch, die nach dem ersten Treffen mit ihrem Online-Date nichts mehr von dem Mann gehört hat, hat sich damals selbst eine Deadline gesetzt. 2 Wochen. Und dann den Kontakt aus ihrem Handy und damit auch aus ihrem Kopf gelöscht.
Ich bin dann aus dieser, in Anführungszeichen, Opferrolle rausgegangen, nehme das Ganze wieder in die Hand und so war es dann auch. Ich dachte mir dann auch so, okay, das ist dann halt wahrscheinlich nicht die Person für mich.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Diesmal empfehlen wir euch einen spannenden Instagram-Kanal, Frauengeschichte vom Bayerischen Rundfunk. Wer war die erste Frau, die einen Nobelpreis bekommen hat? Welche war als erste auf dem höchsten Berg der Erde? Und welche hat ein Buch geschrieben, bei dem ihr Ehemann sich als Autor ausgegeben hat? Diese Geschichten und viele mehr erzählt der Instagram-Kanal Frauengeschichte. Hier kommen Frauen aus der Geschichte ins Rampenlicht. Ganz egal ob Kaiserin, Bäuerin oder Kfz-Mechanikerin. Frauen, die Geschichte schrieben. Den Link zum Kanal findet ihr in den Shownotes.